ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Bevor wir diesen Tag nachrichtlich Revue passieren lassen, hören wir eine Zukunftsprognose. Eine Prognose nämlich über mögliche Folgen der Landtagswahl in Brandenburg. Was wäre, wenn? Wenn der Windkraftausbau gestoppt werden würde, wie es die BVB-Freie Wähler fordern. Dem ist Landespolitikreporterin Amelie Ernst nachgegangen.
Über 4000 Windräder in Brandenburg sind genug, findet Peter Wieder, der Landesvorsitzende von BVB Freie Wähler. Er will ein Moratorium, also mindestens einen vorübergehenden Ausbaustopp.
Die Perspektive ist doch ganz klar. Wir wollen erstmal sehen, dass das Land seiner Verpflichtung nachkommt, erstmal Solarfelder zu installieren auf den Landesliegenschaften, auf den Dächern von kommunalen Liegenschaften, in den Tagebaufolgelandschaften entsprechend, dass Biomasse mehr genutzt wird, dass Wasserkraft mehr genutzt wird.
In der Uckermark, im kleinen Ort Klockow, nördlich von Prenzlau, würden nicht wenige diese Forderung unterstützen. Schließlich stehen hier schon 11 Windkraftanlagen direkt am Ortsrand. Und je nach Windrichtung seien die auch deutlich zu hören, meinen diese Anwohner.
Aber sonst oder was in die Dinger auf den Sack?
Abreißenden Scheiß. Müssen was anderes im Fall lassen. Ist so lange offen wie anders gegangen.
Doch ohne die Windräder sehe Klockow anders aus. Ein eigenes Freibad könnte sich das 371-Einwohnerdorf sonst nicht leisten. Mehrere 10.000 Euro zahlt der Anlagenbetreiber jedes Jahr in die Gemeindekasse, je nach erzeugter Strommenge.
Wir bewegen uns hier schon im sechsstelligen Bereich aufgrund von Personalkosten, Materialkosten. Wir haben ja 1,2 Millionen Liter Wasser im Becken. Wir haben Instandhaltungskosten,
sagt Klockows Bürgermeister Hardy Müller. Wegen des Freibads würde Anwohnerin Christel Geest auch nicht auf die Windräder verzichten wollen.
Das Freibad wurde aufwendig saniert und ist ein Anziehungspunkt für die Kinder, für die Jugendlichen und auch für die, die hier noch im Ort leben.
Ohne Windräder also kein Freibad. Vor allem aber seien die Windkraft und der so produzierte Ökostrom inzwischen ein Standortfaktor, sagt Bernd Hirschel, Professor für Management regionaler Energieversorgungsstrukturen an der BTU Cottbus-Senftenberg.
Wenn Sie Industrieunternehmen fragen, die schauen genau darauf. Es ist auch für die Transformation der Sektoren notwendig. Wir werden mehr Strom gebrauchen, einerseits in der Industrie für die Produktion von Wasserstoff, aber auch für Wärmepumpen und für Elektromobilität.
Günstiger Ökostrom sorgt also langfristig für neue Investitionen und damit auch für neue Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Aus Sicht der Freien Wähler sollen der günstige Strom und das Geld für die Dörfer allerdings aus anderen Quellen kommen, nicht aus neuen Windrädern.
Die Zukunftsprognose von Amelie Ernst. Morgen geht es dann um eine Forderung des Bündnisses Sarah Wagenknecht in unserer Serie Was wäre wenn zur Landtagswahl in Brandenburg. Von der Landtagswahl in Brandenburg zum Fußball in Berlin. Fans von Hertha BSC konnten gestern zufrieden und bester Stimmung zurück nach Berlin fahren. Auswärtssieg im DFB-Pokal bei Hansa in Rostock. Rund 100 Hertha-Anhänger beließen es allerdings nicht beim fröhlichen Feiern. Sie plünderten einen Autorasthof in Neuruppin, berichtet rbb24-Reporter David Donschen.
4 Busse mit Anhängern von Hertha BSC hatten gestern Abend gegen 21.30 Uhr auf dem Rasthof in Neuruppin gehalten. Die Fans waren auf dem Rückweg vom DFB-Pokalspiel bei Hansa Rostock. Was dann in der Tankstelle passierte, dazu Sebastian Hoffmann, Sprecher der Polizeidirektion Nord in Neuruppin.
Nach Aussagen der Mitarbeiter haben ca. 100 Personen gleichzeitig den Verkaufsraum betreten. Einige haben dann Waren gekauft und deswegen waren Mitarbeiter abgelenkt. In diesem Zuge haben dann sich mehrere dazu entschieden, Waren unberechtigt zu entnehmen und ohne zu bezahlen den Verkaufsraum zu verlassen.
Die Männer ließen Getränke und Snacks mitgehen. Eine Überwachungskamera zeichnete alles auf. Den Aufnahmen zufolge kam es insgesamt zu rund 40 Diebstählen. Als die Polizei eintraf, waren die Fans bereits wieder unterwegs. Die Ermittler hoffen jetzt, durch die Videoaufnahmen an die Täter zu kommen, so Polizeisprecher Sebastian Hoffmann.
Nach den ersten Erkenntnissen kann man Teile der Tatverdächtigen sehr gut auch mit Bild und Ton und am Gesicht erkennen. Und da hoffen wir, dass wir einige identifizieren können.
Hertha BSC verurteilte das Handeln der Fans. In einem schriftlichen Statement teilt der Verein mit:
Wir haben bisher nur aus den Medien über diesen Vorfall Kenntnis erlangt und beschäftigen uns derzeit intern mit einer Aufarbeitung des Sachverhaltes. Hertha BSC missbilligt jede Form von Gewalt und auch derartige Straftaten. Selbstverständlich bieten wir unsere Unterstützung und Kooperation im Rahmen der Ermittlungen an.
Wegen der Masse an Tätern ermittelt die Polizei neben Diebstahl jetzt auch wegen Landfriedensbruch.
RBB24-Reporter David Donschen aus Neuruppin. Bleiben wir beim Sport. Da geht es jetzt um einen Mann, der früher international erfolgreicher Sportler war. Seit 5 Jahren ist der 37-Jährige sogar Bundestrainer, und zwar des Eiskunstlauf-Nachwuchses in Berlin. Seit heute muss er sich vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Er soll seine Schützlinge beim Training körperlich misshandelt haben. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling hat den Prozessauftakt beobachtet.
Im Juli 2018 soll es begonnen haben beim Training der Kinder. Der Honorar-Bundestrainer für den Nachwuchs-Eistanz soll 3 der Jungs, die er trainierte, insgesamt 7-mal misshandelt und verletzt haben, wirft die Staatsanwaltschaft Stefano Caruso vor. Geschehen im Trainingszentrum in Berlin und auf einer Trainingsreise nach Polen. Viele Zuschauer sind heute ins Amtsgericht Tiergarten gekommen, wie die Eiskunstlauf der schönste und vielleicht auch härteste Sport ist und die fassungslos vor den Vorwürfen gegen den Trainer stehen. Martina Heiland vom Vorstand des Berliner Eissportverbandes.
Es gab anfanglich Gerüchte, dass der Trainer sich so ein bisschen merkwürdig gegenüber den Kindern verhalten hat. Dann wurden uns einige Sachen zugetragen. Er hat zum Beispiel den Jungen mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger sozusagen an die Brustwarze gefasst und hat die gedreht, um denen zu erklären, so rum musst du dich drehen. So, das war eine Maßnahme, wenn sie nicht gut genug ihre Drehung gemacht haben. Das waren jetzt Sachen, die uns die Eltern zugetragen haben.
Einen 10-Jährigen soll der angeklagte Bundesnachwuchstrainer an den Füßen mehrfach über das Eis gezogen haben, sodass auch der Kopf des Kindes über die Eisfläche schleifte. Bei der Trainingsreise nach Polen gab es laut Staatsanwaltschaft Stubenarrest für ein Kind, das 20 Minuten zu spät gekommen war zum Training und das die 20 Strafliegestütze nicht schaffte. Insgesamt 7 Taten der Körperverletzung und Misshandlung an 10- bis 14-jährigen Jungen werden dem früheren international erfolgreichen Eiskunstläufer vorgeworfen. Trainer Stefano Caruso bestreitet die Vorwürfe heute. Allenfalls habe er die Jungs unabsichtlich zu hart angefasst, sei aber niemals gewalttätig gewesen. Er erklärt stundenlang dem Gericht, warum er welche Sportübungen mit den Kindern versuchte und welche Intrigen in den Berliner Eiskunstlaufvereinen aus seiner Sicht letztlich die Vorwürfe gegen ihn nährten. Stefano Caruso.
Ich habe versucht, die ganze Situation für euch aufzustellen. Ich habe nie mit Gewalt an die Kinder mit Absicht etwas gemacht. Es würden diese körperliche Sprache und sogar körperliche Interaktion groß gemacht, einfach mit dem Ziel, mich weg von Berlin zu werfen.
Die Zeugenaussagen der 3 mutmaßlich misshandelten Jungen und weiterer Trainer werden am nächsten Verhandlungstag erwartet. Stefano Caruso ist bis heute Bundestrainer in Berlin. Es gilt die Unschuldsvermutung.
RBB24-Gerichtsreporter Ulf Morling. Zum Schluss noch eine Rückschau auf die Techno-Parade Rave the Planet am Sonnabend. Nach so einer großen Party muss aufgeräumt werden. Cleanup am Sonntag im Berliner Tiergarten. Allerdings folgte diesem Aufruf zur Säuberung nur eine überschaubare Zahl von Freiwilligen. Ob das gereicht hat, um den alten Zustand der Grünflächen wiederherzustellen, wollte RBB24-Reporter Markus Streim wissen.
An der Siegessäule rollt der Verkehr schon wieder. Mit der Straßenreinigung hatte die BSR ja schon gleich nach dem Rave in der Nacht begonnen. Und dann, bis gestern, mit 50 Fahrzeugen und 120 Mitarbeitern immerhin für den Autoverkehr alles gesäubert. Aber Fußgänger und Radfahrer müssen sich weiter ihren Weg bahnen über Kronkorken, Plastikmüll und jede Menge Glasscherben. In einigen Grünflächen neben der Straße des 17. Juni wurde schon aufgeräumt. In vielen anderen türmen sich noch die Partyreste. Angehäufte Mülltüten, mit Glasflaschen gefüllte Einkaufswagen, schwimmender Abfall in den Tümpeln und ganz viel Klopapier mit mehr in den Büschen. Vorbeilaufende Passanten schütteln nur den Kopf oder fotografieren die verdreckten Grünanlagen.
Ich habe die Flaschen gehört im Hintergrund und dann sind wir neugierig geworden und habe über den Zaun geguckt und dann einfach nur meine Frau auch gesagt, man nimmt seinen Abfall mit nach Hause.
Das ist der Haufen Arbeit für die Leute. Die könnten lieber andere Sachen sauber halten, als wie für so eine Veranstaltung das sauber zu halten.
Ich finde es auch nicht gut. Ich will halt das Zeug, was ich auch Müll produziere oder so, auch wieder mitnehmen.
Traurig ist es, aber So ist es die Zukunft leider.
Zuständig für die Reinigung ist in erster Linie das Grünflächenamt und das wird noch eine Weile zu tun haben. Dem Hilfegesuch des Rave-Veranstalters waren gestern immerhin noch 70 Freiwillige gefolgt. Einen zweiten Clean-Up-Day soll es am Mittwoch geben. Aber Sebastian Wischmann von Rave the Planet erwartet auch hier keinen Ansturm.
Letztes Jahr hatten wir auch einen zweiten Clean-Up. Da waren wir so 15 plus. Das sind auch wirklich Profis, die wissen, wie sie sich zu bewegen haben, wie sie zu gucken haben, wirklich die Zigaretten kippen, dass man auch guckt nach diesen E-Vapes mit diesen Akkus drin und auch Kronkork natürlich.
Insgesamt sei diesmal weniger Müll zusammengekommen. Die BSA verzeichnet einen Rückgang um gut ein Viertel. Und dennoch fragt man sich, geht das nicht besser? Auch viele Touristen verstehen nicht, warum sich Menschen in Partylaune anders benehmen als sonst.
Also ich gehe immer auf ein Metal-Festival und da schaut es nicht so aus. Die Leute selber machen sauber. Die nehmen ihren Scheiß mit und machen alles schick.
Ich würde sagen, große Abfallcontainer, damit die Leute kapieren, hier kann man es entsorgen.
Das ist meistens der Grund Alkohol oder zu faul eventuell wegzuschmeißen, zu wenig Angebote eventuell. Es ist halt immer ein bisschen schwierig.
Für Sebastian Wischmann von Rave the Planet ist es jetzt schon der 8. Clean-Up im Tiergarten. Ihn ärgern besonders die vielen Getränkeflaschen aus dem Ausland, die Pfandsammler einfach liegen lassen.
Illegaler Straßenverkauf ist nicht nur bei uns bei der Demonstration ein Riesenproblem. Das haben wir auch wirklich dann schon im Austausch auch mit dem CSD erfahren, Karneval der Kulturen. Wir waren in den Kooperationsgesprächen auch mit der Polizei komplett d'accord, dagegen vorzugehen. Das ist auch erfolgt letzten Samstag, zusammen auch mit dem Ordnungsamt. Es gab Strafen ab 5.000 Euro.
Und trotzdem konnten 32 Polizeikontrollteams diesen Handel nicht stoppen. Bis zur nächsten Großveranstaltung hat der Tiergarten jetzt wieder etwas Zeit zur Erholung, muss vorher aber noch weiter gesäubert werden.
Die Stadt, der Müll und der Rave, der Tiergarten nach der Techno-Parade. rbb24-Reporter Markus Streim war da.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sotke. Wittenberge an der Elbe hat schwierige Zeiten hinter sich. Große Betriebe haben dicht gemacht. In der Innenstadt gibt es viel Leerstand. Dagegen hat die Stadt einen Wettbewerb gesetzt. Wer ein schlüssiges Konzept hat, bekommt in bester Lage einen Laden für nur 1 Euro pro Quadratmeter. Claudia Holm hat sich beworben und den Zuschlag bekommen.
Einfach anfangen. Wenn jeder nur wartet, dass es der andere macht, kommen wir auch nicht weiter.
Seit Mai gibt es in der Bahnstraße ihre kleine Markthalle 50 für regionale Produkte aus dem Umkreis von 50 Kilometern. Henry Paul, Künstler aus Putlitz, ist mit dabei, bietet hier seine Keramiken und Bilder an.
Überhaupt, dass ich einen Standort habe, wo ich mich präsentieren kann, ist für mich das Wichtigste. Die Verkaufsgeschichte, die kommt erst an zweiter Stelle. Und ich hoffe, dass die Zeit das dann nachher zeigen wird, dass das eine richtige Entscheidung gewesen ist.
Claudia Holms Geschäftsidee, sie vermietet Holzregale in ihrer Markthalle an lokale Produzenten wie zum Beispiel Markus Rudloff aus Krünen. Für 50 Euro im Monat kann der seinen frisch gemahlenen Kaffee oder Tee in ihrer Markthalle anbieten.
Wir verlangen dann keinen Umsatz von den Sachen, die wir verkauft haben. Damit können die Regionalhändler ihre Ursprungspreise behalten und regional ist nicht gleich teuer.
17 Produzenten aus dem Umkreis machen schon mit. Es gibt Wurst aus Pritzwalk, Honig aus Mansfeld oder Likör aus Wittstock. Die kleine Markthalle sorgt inzwischen für mehr Leben in Wittenberge. Die Stadt wollte mit dem Wettbewerb 8 leerstehende Geschäfte vermitteln. Die Hälfte ist geschafft. Initiator Jens Knauer von der Wirtschaftsförderung ist zufrieden, denn der Einzelhandel hat's schwer.
Wir haben einfach zu wenig Leute, die Ideen haben, um sie selbst zu verwirklichen. Ne, sie haben sicherlich sie haben Ideen, aber sie haben sie nicht mit dem Markt abgeglichen. Ist das überhaupt marktkonform? Kann ich damit Geld verdienen?
Genau das muss die 60-jährige Claudia Holm erst herausfinden. Bis zum nächsten Sommer übernimmt die Stadt noch den Großteil der Ladenmiete.
Jetzt kann man ein Jahr probieren, was läuft an diesem Standort, was muss man ändern, was wird gekauft. Also ohne das hätte ich es nicht gemacht.
Claudia Holm braucht Geduld. Ihr Geschäft ist kein Selbstläufer. Aber so langsam spricht es sich in Wittenberge rum, dass es die kleine Markthalle für regionale Erzeugnisse gibt. Kundin Elena Müller ist Lehrerin in Wittenberge und schaut inzwischen immer mal wieder gern vorbei.
Ich habe gemerkt, dass das Angebot größer wird, ja, also auch nicht essbare Sachen. Und außerdem suche ich nach einem kleinen Geschenk für meine Tochter.
Kundin Viktoria aus Klein-Woltersdorf ist schon ein großer Fan der kleinen Markthalle.
Wir haben viele Sachen in der Prignitz, die es hier halt gibt. Und auf den Supermärkten oder so sieht man ja nicht direkt auf den ersten Blick, wo es herkommt. Deswegen ist es eigentlich perfekt.
Ob es sich irgendwann wirtschaftlich trägt, man muss abwarten. Minus macht die Neuinhaberin Claudia Holm nicht. Doch am Ende des Monats bleiben zurzeit nur ein paar Euro für sie übrig. Dennoch ist sie optimistisch und macht weiter.
Ich finde hier die Leute ganz besonders. Ich mag die Produkte und ich glaube, dass wir hier eine echte Chance haben, uns einen festen Platz zu schaffen.
Denn sie hat noch viele Ideen. Gerade plant sie erste kleine Veranstaltungen für noch mehr Leben in der Bahnstraße in Wittenberge.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.